Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 15. Juni 2025, gleich dem 25. Chordat 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Zu den Folklore-Texten gehört auch die Lalai. Ein Lalai ist ein Gute-Nacht-Lied. In einem solchen Schlaflied klingen immer zarte Gefühle für Kinder mit. Die Schlaflieder in persischer Sprache sind leider kaum schriftlich festgehalten worden und deshalb sind viele von ihnen mit der Zeit vergessen worden. Schlaflieder gibt es schon seit alten Zeiten, vielleicht schon seit Anbeginn der Menschheit. Sie zeugen für die schöne, unvermischte Liebe zwischen Mutter und Kind. Und diese Liebe gibt es zweifelsohne, seitdem es Kinder und Mütter gibt. Schlaflieder sind wie ein Fenster, das Einblick in die Kammer der Mütterherzen und in die Wünsche und Sehnsüchte von Müttern gewährt. Angesichts dieser langen und wahrscheinlich längsten Geschichte einer Folklore können wir wahrscheinlich von einem Erbe aus der Antike sprechen. Forscher sind aber der Meinung, dass Schlaflieder nicht nur dazu dienten, um Kinder in den Schlaf zu wiegen, sondern auch dazu, dass Mütter ihre Wünsche in Form eines Liedes zum Ausdruck bringen. Zu der Unverwüstlichkeit der Schlaflieder hat wohl auch der schöne Klang, die Wiederholung der Worte la la la, wie Schlaf, Schlaf und die Schlichtheit der Sprache beigetragen. Doch nun zu unserer Geschichte. Sie erinnern sich. Der König hatte einen Sohn namens Malek Jamschid. Malek Jamschid war mit dem Seepferd gegen der Stiefmutter aus dem Palast geflohen. Er verdingte sich als Hirtenjunge im Garten eines anderen Königs. Die jüngste Tochter des Königs verliebte sich in ihn. Doch ihr Vater war gegen ihre Heirat und verbannte sie aus dem Palast. Seine anderen beiden Töchter heirateten die Söhne der Wesire. Der König ärgerte sich sehr über seine jüngste Tochter. Er wurde krank. Ein Arzt empfahl ihm für die Genesung frisches Wildbret. Alle drei Schwiegersöhne machten sich auf den Weg zur Jagd. Malek Jamschid erhielt nur einen kranken Gaul, aber die beiden anderen Schwiegersöhne konnten sich die besten Pferde nehmen. Malek Jamschid machte sich getrennt von seinen Schwagern auf den Weg und steckte in einer menschenleeren Gegend ein Haar seines Seepferdes in Brand. Sofort stand das Seepferd vor ihm und Malek Jamschid berichtete ihm, was alles passiert war. Dann bat er das Seepferd, ein stattliches Zelt auf dem Berg aufzustellen und alle Tiere in der Gegend zu jagen. Das Seepferd stellte sofort ein goldenes Zelt mit einem Thron bereit. Malek Jamschid kleidete sich in seine Prinzengewänder und ließ sich auf dem Thron nieder. Unterdessen hatten seine Schwäger vergeblich die ganze Gegend nach einem Beutetier abgesucht. Schließlich erblickten sie das Zelt von Malek Jamschid auf dem Hügel und dachten, ein fremder König hätte es aufgeschlagen. Als sie das Wildbret hinter dem Zelt liegen sahen, baten sie um eine Audienz. Sie erkannten nicht, dass der königlich gekleidete Mann auf dem Thron ihr Schwager ist, grüßten respektvoll und baten um Wildbret für ihren kranken Schwiegervater. »Aber das ist meine Beute«, sagte Malek Jamschid, »und keiner darf sie berühren. Wenn ihr Wildfleisch wollt, dann müsst ihr meine Sklaven werden und ich muss euch mein Siegel aufdrücken.« Die beiden anderen Schwiegersöhne des Königs waren schockiert. Aber dann dachten sie, es ist hier niemand weit und breit, der es sieht. Also willigten sie ein, denn sie wollten doch die Sympathie des Königs für sich gewinnen. Malek Jamschid drückte ihnen sein Siegel zwischen beiden Schulterblättern. Dann brachte er ihnen die Beute. Aber als er die Beute geschlachtet hatte, hatte er sich gewünscht, dass alle gute Wirkung des Fleisches sich in den Tierhäuptern ansammelt. Er behielt den Kopf der Tiere für sich und gab den Schwägern den Rest. Dann ließ er sich in Windeseile vom Seepferd in die Stadt bringen, so dass er noch vor den anderen dort ankam. Malek Jamschid gab seiner Frau, der jüngsten Prinzessin, die Tierhäupter, damit sie sie kocht. Die anderen beiden Schwiegersöhne gaben ihren Frauen, den beiden anderen Prinzessinnen, das Fleisch zur Zubereitung. Als der König von ihren Fleischspeisen zu sich nahm, änderte sich nichts an seinem Zustand. Als die kleine Tochter ihre Speise brachte, befahl der König, sie nicht reinzulassen. Da vermittelte der Wesir und schließlich ließ der König sie doch kommen. Er aß etwas von dem Fleisch, welches die jüngste Prinzessin zubereitet hatte, und fühlte sich plötzlich wieder völlig gesund.
Malek Jamschid steckte wieder ein Haar des Meerespferdes in Brand. Als das Meeresschwert erschien, sagte Malik Jamschid, es soll ihm, da wo er das Zelt errichtet hat, einen schönen Palast aus abwechselnd goldenen und silbernen Ziegeln errichten. Das Meeresschwert baute einen solchen Palast und Malik Jamschid führte seine Gemahlin hinein. Bald kamen die Leute aus der Stadt herbeigeströmt, um den Palast zu bewundern. Als der König davon erfuhr, machte er sich zusammen mit seinen Vezieren und seinen beiden anderen Schwiegersöhnen auf den Weg, um zu sehen, wer es ist, der diesen Palast errichtet hat. Malik Jamschid verbeugte sich höflich vor dem König. Er führte ihn respektvoll in seinen Palast. Dann beschenkte er ihn. Der König hatte seinen Schwiegersohn nicht erkannt. Er sagte zu Malik Jamschid, »Nun, wo du hier lebst, bist du mein Gast. Du kannst dir etwas wünschen.« Da sagte Malik Jamschid, sein einziger Wunsch sei, dass ihm seine beiden Sklaven wieder zurückgegeben werden. Der König fragte, »Welche zwei Sklaven denn? Wer sind sie?« Da zeigte Malik Jamschid auf seine beiden Schwäger. Der König aber sagte, »Das sind doch meine Schwiegersöhne. Seit wann sind sie deine Sklaven?« Malik Jamschid sagte, »Wenn der König mir nicht glaubt, dann soll er befehlen, dass sie ihr Hemd ausziehen, damit ich ihm mein Siegel zwischen ihren Schulternblättern zeige.« Der König befahl, dass die beiden Schwiegersöhne ihr Hemd ablegen, und da sah er das Siegel von Malik Jamschid zwischen den Schulterblättern. Beinahe wäre er in Ohnmacht gefallen. Aber da kam seine jüngste Tochter herbei und tröstete ihren Vater. Der König wunderte sich und fragte, »Was machst du denn hier?« Da sagte sie, dass Malik Jamschid doch ihr Gemahl ist und der ärmliche Jüngling war, weswegen der König sie aus dem Palast vertrieben hat. Dann erzählte Malik Jamschid dem König all das, was sich zugetragen hatte. Der König freute sich und nahm seine Tochter und Malik Jamschid mit in seinen Palast. Malik Jamschid aber entfernte das Siegel zwischen den Schultern seiner Schwäger. Der König befahl, man soll Lichtergirlanden aufhängen. 7 Tage lang wurde gefeiert. Am Abend des 7. Tages ernannte der alte König Malik Jamschid zu seinem Thronfolger. Malik Jamschid war der König dieser Stadt geworden. Er blieb 40 Tage in seinem Palast und machte sich dann mit einer Reiterschar auf den Weg in seine Heimatstadt. Er fand seinen Vater vor, der vor lauter Kummer blind geworden war. Da bat er schnell sein Meeresschwert, dass er seinen Vater wieder sehend macht. Als der König seinen Malik Jamschid sah, nahm er ihn in die Arme und küsste sein Gesicht. Malik Jamschid aber vertrieb die böse Stiefmutter aus dem Palast. Er wurde König über beide Städte.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamide Gholam Ali mit dem Titel Zamin-e Ghariban.
آرزوی مستان سبوی ساغری شمع این شبستان خورشید خاوری زامن غریبانی، فدای غریبیت، قوت ضعیفانی، امید بهاوری، کعبه ولا، سعی مبتلا، حج ما فقیران، حضرت رضا، پور مرتضا، ملجع اسیران.
چشمم گریه شد برایت، مقدمت مبارک، چشم دل سرایت، آمدی و چشمم گریه شد برایت، مقدمت مبارک، چشم دل سرایت. ای غریب خراسان، با غریبان وفا کن، حاجت بیقراران، بی شکیبان روا کن، ای تو درمان دلها، درد دینی به ما ده، داغ بی حاصلی را چون طبیبان دوا کن. زین شب بی کران تیره شد کاروان، تیره شد از تعلق روان ها، ای تو شهرای شب، ماه صحرای شب، مشعل روشن کاروان ها، آمدی چار کن کار ما را، کهکشان کن شب تار ما را، یا تو خود یاری بی کسان کن، یا خبر کن ز ما یار ما را،
آمدی چار کن کار ما را، یا تو خود یاری بی کسان کن، یا خبر کن ز ما یار ما را.
چشمم گریه شد برایت، مقدمت مبارک، چشم دل سرایت، آمدی و چشمم گریه شد برایت، مقدمت مبارک، چشم دل سرایت.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha.
Das Nahjul Balagha, Pfad der Eloquenz, ist ein großes Werk, welches die hochästhetisch formulierten Ansichten Imam Alis alaihi salam zu verschiedenen Dingen enthält, wie Gottesfürchtigkeit und Religiosität, Mystik und Gottdienen, aber auch Politik und Regieren, Angelegenheiten der Gesellschaft und Ethik. Wir freuen uns, diesmal etwas über die Rolle der Bevölkerung aus der Sicht Imam Alis alaihi salam zu sagen. Es ist selbstverständlich, dass jede Gesellschaft einer Führung und Regierung bedarf, damit in ihr das Gesetz verwirklicht und die vielen Angelegenheiten der Allgemeinheit geregelt werden. In der Khutbe 40 des Nahjul Balagha sagt Imam Ali alaihi salam daher: Die Menschen brauchen einen Verwalter, sei es nun rechtschaffen oder sündig. Zweifelsohne ist es eine fähige und kluge Führungsspitze, die Imam Ali alaihi salam für eine islamische Regierung fordert. Das erste und beste Oberhaupt der islamischen Umma, des islamischen Glaubensvolkes, war der geehrte Prophet, Gottes Segen und Friede sei ihm und seiner Familie. Vom Propheten sind als rechtschaffene Vorsteher der islamischen Gesellschaft nach ihm Imam Ali alaihi salam und die edlen Imame aus dem Prophetenhaus, die Ahle Bayt, vorgestellt worden. Dennoch kann das Oberhaupt der islamischen Gesellschaft nur dann seinen wahren Platz in der Gesellschaft einnehmen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung seine Rolle als Lenker und Verwalter akzeptiert hat und seine Anweisungen befolgt. Nachdem Prophet Muhammad salawatullah alaih die Welt verlassen hatte, hat sich Ali alaihi salam nach besten Kräften dafür eingesetzt, ein Abirren der Regierung von ihrem wahren Weg zu verhindern und sein Recht auf die Verwaltung der islamischen Umma, welches ihm der Prophet auf Gottes Anweisung zugesprochen hat, wahrzunehmen. Doch als er begriff, dass seine friedlichen Schritte und seine logischen Argumentationen nichts ausrichten können, übte er sich in Geduld und hielt sich schweigend zurück. Amir al-Mu'minin, der Befehlshaber der Gläubigen, Imam Ali alaihi salam, wusste, welche negativen Folgen es hat, wenn ungeeignete Leute an die Macht gelangen, aber er hat sich keineswegs dazu verleiten lassen, gewaltsam seine Statthalterschaft, obwohl sie berechtigt war, jemanden aufzuzwingen. Der Imam hat dies zu verschiedenen Zeitpunkten betont. So lesen wir in der Freitag-Gebetsansprache 208 den Satz: Es ist nicht meine Pflicht, euch zu etwas zu zwingen, was ihr verabscheut. Der Einsatz von bewaffneten Methoden hätten ohnehin die junge islamische Gesellschaft zerstört. Deshalb hat Ali alaihi salam wie eine liebevolle, selbstlose Mutter alle Entbehrungen und Härten gerne auf sich genommen. Erst 25 Jahre nach dem Verlust des Propheten hat die muslimische Gesellschaft begriffen, welche zahlreiche Gelegenheiten sie in dieser Zeit verpasst hat. Die Organe der Gesellschaft waren von Missständen gezeichnet. Also eilten die Menschen hoffnungsvoll zu dem, dessen selbstverständliches Recht und Fähigkeit es war, die Gesellschaft anzuführen. Sie klopften bei Imam Ali alaihi salam an, dem Bannerträger für Gerechtigkeit und Tugend. Doch Imam Ali alaihi salam lehnte es ab, die Führung zu übernehmen. Im Gegensatz zu jedem Machthungrigen war für Imam Ali Regierung und Macht an sich nichts wert, es sei denn, dass er durch sie die Gerechtigkeit zum Zuge bringen kann. Im Nahjul Balagha steht unter der Khutbe 33 folgende Äußerung Imam Alis alaihi salam über das Regieren, die er tat, als er gerade vor dieser Ansprache seine Sandale flickte. Bei Gott, sieh, diese Sandale ist mir lieber als die Befehlsgewalt über euch, es sei denn, dass ich ein Recht in Kraft setzen und das Unrecht abwehren würde.
Imam Ali alaihi salam wusste, dass die wichtigen Infrastrukturen für grundsätzliches Reformen der Gesellschaft inzwischen zerstört worden war und die notwendigen Bedingungen zur Umkehr auf den Weg des Propheten Salawatullah alai nicht mehr bereitstanden. Er wusste, dass er seine Pläne nur schwerlich umsetzen kann. Daher wehrte er zunächst die Machtübernahme ab und sagte, man solle einen anderen wählen, er wäre bereit, sein Wesir zu sein. Schließlich sah sich Imam Ali alaihi salam wegen der eindringlichen Forderung der Bevölkerung gezwungen, die Verwaltung der islamischen Umma zu übernehmen. Es gab einige unter den Muslimen, denen all den Jahren Reichtum angehäuft hatten und denen die Gerechtigkeit Imam Ali alaihi salam nicht gefallen würde. Imam Ali alaihi salam stellte daher in seiner ersten Ansprache als Oberhaupt seine Politik klar. Wisset, die Prüfung, die heute auf euch zugekommen ist, ist wie die Prüfung an dem Tag, an dem Gott seinen Propheten ausgesandt hat, bei dem der den Propheten für das Recht ausgesandt hat. Ihr werdet hart auf die Probe gestellt, wie ein Korn, das ins Sieb oder Essen, das in den Topf geschüttet und umgerührt wird, damit das Untere nach oben und das Obere nach unten gelangt. Jene, die sich Verdienste im Islam gemacht haben und bislang im Abseits waren, werden das Ruder übernehmen, und jene, die zu Unrecht die anderen überholten und hinter sich zurückließen, werden zurückgetrieben werden. Aus Khutbah 16. Die Befolgung eines würdigen, fähigen Oberhauptes befreit die Gesellschaft von Irrtümern. Wenn eine Gesellschaft, in der Skepsis herrscht, sich nach einem rechtschaffenen, gottesfürchtigen Anführer richtet, wird sie besser den richtigen Weg erkennen und sich vor Gefahren absichern können. Aber die Menschen nehmen Schaden, wenn sie ihren würdigen Imam im Stich lassen, denn Unterdrücker und Ungerechte werden über sie herrschen. Imam Ali alaihi salam ist daher davon überzeugt, dass der Erfolg und die Erstärkung der islamischen Gesellschaft in der Unterstützung des Volkes für die islamische Regierung begründet ist, während umgekehrt die Nichtunterstützung des Volkes zusammen mit anderen Faktoren zur Niederlage führt. In der Khutbah 166 zieht Ali alaihi salam einen Vergleich zu den Israeliten, die nicht auf die Anweisungen ihres Propheten Moses hörten. Er sagt, ihr seid wie das Volk der Kinder Israels ratlos verirrt. Wisset, wenn ihr eurem Imam gefolgt wäret, hätte er euch auf den Weg geführt, den der Prophet Gottes gegangen ist, und das Bekümmernis des Irrgehens wäre euch erspart geblieben, und die schwere Last der Schwierigkeiten hättet ihr abwerfen können. Imam Ali alaihi salam bekümmerte es während seiner kurzen Regierungszeit oft, dass seine Anhänger nicht zusammenhielten. Er war dauernd zu Ermahnungen gezwungen. In der Khutbah 113 spricht er über frühere Völker, die vor allen Dingen deswegen scheiterten, weil sie das Weltliche liebten, ihr Ziel aus den Augen verloren und das Jenseits vergaßen. Er sagt, ihr seid doch alle aufgrund der Religion Gottes Brüder und gleich, und nur Schlechtes in euch und schlechte Absichten konnten euch voneinander trennen. Deshalb eilt ihr euch nicht gegenseitig zur Hilfe und wollt nicht das Wohl füreinander und spendet einander nicht und behandelt einander nicht in Liebe. Was ist euch, dass ihr euch über das Wenige dieser Welt, das ihr erlangt habt, freut, gleichzeitig aber nicht traurig seid um das Viele des Jenseits, dessen ihr verlustig geht. Das Geringe des Diesseits, das euch verloren geht, beunruhigt euch so sehr, dass eure Gesichter davon zeugen und ihr wegen dem, was euch weggenommen wurde, ungeduldig werdet. Der wichtigste Faktor für den Sturz von Regierungen ist Spaltung und Unruhe. Der Islam hat von Beginn an die Vereinigung der Muslime angestrebt und Gott hat die Muslime im Koran vor Streit gewarnt. Imam Ali alaihi salam sagt in seiner Khutba 192, dass die Gesellschaft durch die Werte aus der vorislamischen Zeit in mehrere Lager aufgespaltet wurde und dadurch die Unterdrücker an die Macht über die islamische Umma gelangt waren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Parvise Taheri mit dem Titel Kuche Surch. Auf Deutsch Rote Auswanderung.
وقتی آسمون کوچه خالی از پرنده ها شد غم غربت و غریبی با دل من آشنا شد قاب عکس روی تاخچه هنوزم مونس شب هاست غربت تمام دنیا توی چشمای تو پیداست رفتی که دل من و تو با هم آشنا میمونم، آشنا با هم تا روز دیدن خدا میمونم. بگو که دل من و تو با هم آسمون کوچه خالی از پرنده ها شد، غم غربت و غریبی با دل من آشنا شد، قاب عکس روی تاخچه هنوزم مونس شب هاست، غربت تمام دنیا یه چشمای تو پیداست. بگو که دل من و تو با هم آشنا با هم تا روز دیدن خدا میمونم. بگو که دل من و تو با هم آشنا میمونم، آشنا با هم تا روز دیدن خدا میمونم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Liebe Hörerfreunde, heute sind wir wieder mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. Bis jetzt haben wir in den letzten Folgen Erläuterungen zu manchen Nahrungsmitteln aus der Sicht des Islams gemacht und wir haben festgestellt, dass die islamischen Empfehlungen, wie zum Beispiel über den Verzehr von Honig und Datteln, nicht umsonst sind. Wir haben gelernt, dass Gott, der Allmächtige, den Honig als Heilmittel bezeichnet hat oder dass der Granatapfel eine Frucht ist voller Antioxidantien und Vitaminen. Feigen zerstören die Giftstoffe im Körper und viele andere Lebensmittel können sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirken. Ja, der Islam schenkt sowohl der geistigen als auch der körperlichen Gesundheit Aufmerksamkeit und empfiehlt der Menschheit, die beste und reinste Nahrung zu sich zu nehmen. Diese himmlische Religion sieht die Würde der Menschen weit höher an, als dass sie unreine Speisen verzehren, die oft im Islam als Haram bezeichnet worden sind. Denn man ist der Meinung, dass Haram-Nahrungsmittel die Menschheit von guter Moral und korrekten Umgangsformen entfernt. In unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen zwei weitere nützliche Nahrungsmittel vor, die auch in islamischen Überlieferungen erwähnt worden sind. Die Quitte ist eine Baumfrucht mit weißen und rosaroten Blüten, während ihr Fruchtfleisch selber gelb ist.
Diese Frucht hat einen angenehmen Duft. Sie ist ein wenig hart und schmeckt süß-säuerlich. Die Quitte ist eine sehr wertvolle und nützliche Obstsorte. Imam Ali alaihi salam sagte, eines Tages bin ich zu Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, gegangen. Er aß eine Quitte und bot mir auch ein Stück an. Er sagte, O Ali, wenn jemand 3 Tage nüchtern Quitten isst, wird sich sein Geist reinigen. Quitte ist sehr vitaminreich. Diese Frucht enthält Vitamin A, B und Kalkmineralien sowie Kalium, Phosphor und Calcium. Mediziner sind der Meinung, dass Vitamin A bei der Verjüngung behilflich sein kann und Vitamin B die Nerven reguliert. Diese Frucht kann die Nerven beruhigen und ihr hoher Kaliumanteil senkt den Blutdruck. Über die medizinischen Wirkungen der Quitte muss gesagt werden, dass diese wertvolle Frucht den Magen und die Leber stärkt, das Gedächtnis aktiviert sowie Kummer und Depressionen beseitigt. Auch die Kerne haben Stoffe in sich und spielen dadurch eine wichtige Rolle bei der menschlichen Gesundheit. In der Vergangenheit wurde nicht nur das Fruchtfleisch verwendet, sondern auch die Kerne und Blätter wurden bei der Behandlung von verschiedenen Krankheiten eingesetzt. Wenn man Quittenkerne in warmem Wasser ziehen lässt, entsteht ein Schleimstoff, der den Husten lindert. Imam Sadiq alaihi salam sagte, Quitten sind gut für den Magen und sie stärken das Herz. Die geistige und psychische Auswirkung verschiedener Nahrungsmittel ist eine Sache, die der Wissenschaft noch nicht gänzlich bekannt ist. Im Islam wurde darüber jedoch viel gesprochen. Die Quitte ist ein Wunderobst, das außer der körperlichen Auswirkung auch geistigen und moralischen Einfluss hat. Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sagte, esst Quitten, denn sie stärken das Gedächtnis, entfernen Kummer und Leid und verschönern das Ungeborene während der Schwangerschaft. Inzwischen weisen viele Ernährungsexperten schon auf die Rolle dieser Frucht auf das menschliche Verhalten hin. In diesem Zusammenhang schreibt Ahmad Amin Shirazi in dem Buch Islam, Medizin ohne Arzneimittel, unreife Zuckermelonen haben eine bestimmte Säuerlichkeit, durch die Angstzustände vergrößert werden, während süße Zuckermelonen den Menschen die Furcht nehmen und sie stark machen. Auch alle anderen Zuckeranteile bei Früchten haben mehr oder weniger die gleiche Eigenschaft. Nach Angaben britischer Forscher wurde ein Anti-Furcht-Medikament entwickelt, das auf der gleichen Struktur basiert wie der Fruchtzucker. Wissenschaftlich wird dies damit begründet, dass während Angstzuständen der Zucker im menschlichen Körper sinkt und man diesen mit süßen Stoffen wiederherstellen kann. Imam Sadiq alaihi salam sagte, in der Quitte gibt es eine Besonderheit, die in anderen Früchten nicht vorhanden ist, und zwar macht sie den Menschen stark und tapfer. In islamischen Überlieferungen wird der Zucchini als äußerst nützliches Produkt für das Gehirn bezeichnet. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach, esst Zucchini, denn er stärkt das Gedächtnis. Von dieser Frucht werden das Fleisch und die Kerne verwendet. Der Zucchini hat sehr viel Vitamin A und dadurch wird der Körper entgiftet und man verliert an Körpergewicht. Zucchini stärken das Gedächtnis sowie die Lungentätigkeit und sind gute Freunde der Leber. Bei Nieren- und Blasenleiden wird Zucchini vorgeschrieben und sie sind auch gut für Diabetiker und Personen, die einen hohen Cholesterinspiegel haben. Mediziner schlagen für Diabetiker den Verzehr von Kürbissen vor. Interessant ist, dass Kürbisse trotz ihrer Süße für Zuckerkranke nicht schädlich sind. In früheren Zeiten galt der Zucchini den Medizinern als Kühlmittel, da er auch Entzündungen und Durst beseitigen konnte. Zucchini wurde für Patienten mit Fieber verschrieben. Avicenna, ein iranischer Arzt und Philosoph, verschrieb Zucchini gegen Schlaflosigkeit und Krankheiten, die durch hohe Körpertemperaturen verursacht wurden. Überlieferungen zufolge war Jonas der Prophet der Israeliten und weil diese viele Sünden beginnt, hat er sein Volk verlassen. Daraufhin bekamen die Israeliten Angst und fürchteten sich vor der göttlichen Strafe und bereuten ihre Taten. Jonas aber war weiterhin wütend auf sie und kehrte nicht zu seinem Volk zurück. Gott bestrafte ihn mit einer schweren Prüfung, weil er sein Volk mit Wut und Traurigkeit verlassen hatte. Er wurde von einem großen Fisch gefressen und seinen Bauch gefangen gehalten. Nach langer Reue und Bitten nach Freilassung vergab ihn Gott, der Allmächtige, seine Tat und holte ihn aus dem Fisch heraus. Die Wellen brachten ihn ans Land, er aber war sehr schwach und kraftlos geworden. So wuchs auf Gottes Anordnung neben ihm ein Zucchini-Strauch, von dem er sich eine Zeit lang ernährte, bis er wieder Kraft in sich gefunden hatte. Dies zeigt uns, wie wertvoll diese göttliche Gabe ist. Aber auch die Kerne sind sehr nützlich. Sie sind eine Quelle für Magnesium, Mangan, Phosphor, Eisen und Zink. Wissenschaftliche Forschungen zeigen, dass die Kerne den Wachstumsprozess bei Prostatatumoren verlangsamen, was auch den hohen Zinkanteil zurückzuführen ist. In einer Überlieferung von Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, wurde erwähnt, dass er zu Imam Ali a.s. sagte, iss Zucchini, denn jeder, der davon isst, bekommt ein gutes Verhalten und ein frisches Gesicht. Zucchini ist eine Speise von mir und der Propheten, die vor mir waren. Bis zu einer weiteren Folge, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.